Praxisclub Impuls. Erhalte wertvolle Impulse, Erfolgsgeschichten und Inspirationen für dein Business. Der Praxisclub Impuls ist ein Format für Dankbarkeit, Wertschätzung, Inspiration und gemeinsamen Erfolg.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Praxisclub Podcast Impuls. Heute mit dem Olivier Estopé. Mein Name ist Florian Hasler. Herzlich willkommen. Für alle, die schon einmal so eine Episode gehört haben, heute geht es um den Olivier, heute geht es um den Mensch, heute geht es um 10 Fragen in 120 Sekunden. Und ich würde sagen, lieben Olivier, herzlich willkommen.
Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt. Das ist meine erste Erfahrung mit einem Podcast.
Du warst das routiniert. Sehr gut, sehr gut. Bist du bereit für deine 10 Fragen in 120 Sekunden?
Ja.
Okay. Dein Name?
Olivier.
Dein Beruf?
Ich bin Vermögensverwalter.
Deine Firma?
Meine Firma heisst Estopé Value Investments.
Dein Ausgleich zur Arbeit?
Ist ganz sicher der Sport.
Dein grösstes Vorbild?
Das war der Warren Buffett.
Was ist wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Ja, also die richtige Antwort wäre sicher ehrlich, aber man kommt dann nicht immer ganz so weit im Leben. Es ist sicher eine Mischung. Manchmal sagt man manche Sachen nicht, auch wenn man sie denkt. Vielleicht ist weglassen die richtige Lösung.
Alles klar. Bist du eher introvertiert oder extrovertiert?
Ich glaube, es ist ein bisschen Mischung. Ich bin sehr gerne unter Leuten, das gibt mir Energie. Amix habe ich aber sehr gerne auch einfach Zeit für mich, um meine Sachen zu machen.
Das letzte Buch, das du gelesen hast?
Das ist The Little Book of Value Investing.
Passend zum Unternehmen. Was steht auf deiner Bucketlist?
Sicher mehr Reisen. Das habe ich so ein bisschen mit meinem beruflichen Werdegang zu wenig gemacht. Ich habe aber sehr viele Sachen können, gerade nach Corona abhökeln, die ich vorher drauf gehabt, zum Beispiel an die Generalversammlung von Berkshire Hathaway zu gehen. Das ist die Firma von Warren Buffett, bevor die zu alt sind. Der ist jetzt ja auch schon 93 und sein Kollege ist 99.
5 Jahre zurück. Was wäre ein Tipp, den du dir selber würdest geben?
Ja, ein Haupttipp wäre, steck nicht ganz so viel Geld in Online-Marketing. Das ganze Suchmaschinenoptimierungszeug etc., da kann man unglaublich viel Geld verlochen. Der persönliche Kontakt ist einfach viel, viel wertvoller. Und da sehe ich gerade jetzt den Praxisclub, da bin ich super froh, dass ich auf dich gestoßen bin und dass sich das gerade so ergeben hat.
Sehr gut. Das wären die 10 Fragen in 120 Sekunden gewesen. Und wie ist es so gewesen für den ersten Podcast? Kurz und schmerzlos, oder?
Hey, bis jetzt fühlt sich super gut an. Ich glaube, ich komme dann irgendwie so gegen Ende rein.
Sehr gut. Hey, das ist unser Ziel, oder? Dass du am Schluss kannst sagen, hey, das war eine coole Erfahrung gewesen und dass ihr draußen wirklich könnt sagen, hey, der Olli, der hat mich gecatcht. Sehr gut. Jetzt hast du gesagt, dein Beruf Vermögensverwalter.
Richtig.
Was ist das genau?
An und für sich ist es so, dass ich mit dem Geld von anderen Menschen versuche, möglichst das Beste rauszuholen. Das sind meistens Menschen, die entweder gar nicht interessiert das Thema, aber das Resultat hätten sie gern. Oder sie sind überfordert mit dem Thema. Okay, ich habe jetzt da, es sind so ein bisschen verschiedene Lebensentwürfe. Manchmal ist es jemand, der eine Firma verkauft hat, aber das ist eher selten. Der öftere Fall ist, dass man irgendwie pensioniert wird oder eine Erbschaft bekommen hat, dann hat man plötzlich irgendwie Geld auf dem Konto und das amigs nicht zu knapp. Ein Luxusproblem an sich. Aber dann hat man eine Inflation, eine Vermögenssteuer etc. und hat das Gefühl, ja, wenn jetzt das einfach nur auf dem Sparkonto liegt, kommt nicht wahnsinnig viel dabei raus, ich muss etwas damit machen. Und man hat sich noch nie damit auseinandergesetzt. Und dann suchen sie jemanden, der sie an die Hand nimmt, sie begleitet bei dem Ganzen und möglichst gut kann beraten und ihnen nicht einfach irgendetwas aufschwärzt oder andrüllt.
Sehr wichtiger Punkt, oder? Da haben wir natürlich so einen grossen Markt, Finanzmarkt, der auch sehr undurchsichtig, je nachdem, ist, wie im Dschungel. Jetzt hast du gesagt, dein grösstes Vorbild ist der Warren Buffett. Wer ist das? Kannst du da mal zwei, drei Worte dazu sagen?
Der Warren Buffett ist ein sehr bekannter Investor aus den USA. Aber wenn man nicht so in der Branche drin ist, dann ist es so, hey, wer ist das? Noch nie gehört. Und er hat eigentlich, ich glaube, es war mit 10 gewesen, als er seine erste Aktie gekauft hat. Also ihn hat das Thema ein bisschen früher gepackt als mir. Bei mir war es vielleicht so mit 15, 16 gewesen. Und hat dann sehr viel dazugelernt. Und sein Ziehvater war eigentlich der Benjamin Graham gewesen, der Gründer oder Begründer, einer der Begründer vom Value Investing. Und er ist sehr, sehr gross geworden, indem er ein bisschen untypisch ist. Er verhält sich nämlich so, wie viele sich nicht verhalten. wenn andere Angst haben, dann ist er auch gierig und wenn andere gierig sind, hat er auch Angst. Also in den 70er Jahren war der Börsencrash ein nach dem anderen und ganz schwierige Zeit, hohe Inflation. Man hat damals ein bisschen vermutlich so ein bisschen wie jetzt, aber das muss nicht sein. Dort hat er gekauft wie ein Verrückter, oder? Und das ist der richtige Moment, wenn eigentlich Sale ist an der Börse, Ausverkauf. Und es ist eigentlich nicht das hauptsächlich, was mich an ihm fasziniert, sondern dass er so am Boden geblieben ist. Dass er die Fähigkeit hat, komplexe Sachverhalte ganz einfach überzubringen. Er macht nicht den Eindruck, als wäre er überheblich. Und er hat einfach gewisse Grundwerte, die ich sehr, sehr schön finde. Er wird 99% von seinem Vermögen spenden. Dann haben irgendwelche Journalisten mal gefragt, oh mein Gott, was ist denn mit deiner Familie, wenn du da alles spendest? Damals war er 50 Milliarden schwer, als er das gesagt hat. Dann hat er gesagt, ich glaube, wir müssen mal ein Buch schreiben, wie man mit 500 Millionen durchkommt, weil das scheint ein Bedürfnis zu sein, weil das wäre das 1%, was noch übrig ist. Ja. Und so Sachen, oder? Oder er zahlt sich seit Jahr und Tag, zahlt er sich $100,000 aus pro Jahr an Lohn. Da hätte sich die ein oder andere CS-Manager können ein Beispiel nehmen.
Sehr gut. Aber das widerspiegelt ja auch das, was du am Anfang gesagt hast, von deiner Wertehaltung, oder? Deine Wertehaltung, wenn ich es jetzt verstanden habe, ist, du willst den Leuten den Mehrwert bieten für das Geld, also eine ehrliche Investition.
Ja, an sich finde ich die Grundidee vom Investieren, oder wenn man Vermögen verwaltet, das ist nicht mein Geld, das ist das Geld der Kunden. Und dann sollte es eigentlich hauptsächlich so sein, dass wenn die Kunden dazu gewinnen, wenn der Erfolg der Kunden da ist, dass ich dann auch entsprechend entlohnt bin. Und so sieht auch die Gebührenstruktur bei mir aus. Bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwelche Provisionen einstreiche, sondern ich verdiene am meisten, wenn der Kunde am meisten verdient.
Also Win-Win?
Ja, vor allem die Interessen sind gleichgeschaltet. Man hat nicht einen Interessenskonflikt.
Absolut. Jetzt hast du gesagt, 5 Jahre zurück Online-Marketing, da kann man sehr viel Geld investieren. Und das ist natürlich so, oder? Was sind so deine Erfahrungen gewesen? Was ist so dein Learning daraus?
Ja, also ich habe mal angefangen mit einer Webseite, die ich selber gebaut habe. Über Jimdo ist das gewesen. Selber bastelt, oder? Im Baukastensystem, weil keine Ahnung von Programmieren. Nicht so ein Steckenpferd. Und die ist eigentlich noch recht gut gelaufen, habe ich im Nachhinein gemerkt, gegenüber dem, was wir nachher gemacht haben. Dann bin ich von einer professionellen Bude beraten worden. Ja, das können wir anders machen. Und ich habe das Gefühl, im Maschinenraum könnte man noch ein bisschen optimieren, oder? Also, nicht jetzt Design und so, habe ich viel Kompliment bekommen. Ja, sieht toll aus und alles. Aber ich habe das Gefühl gehabt, da könnte man im Hintergrund beim Technischen, oder, dass jetzt Google das noch ein bisschen besser sieht und liest, etc. Dann haben die gefunden, ja, One-Pager könnte man da machen. Sie haben ja nur eine Dienstleistung, also One-Pager. Also haben wir da One-Pager gemacht und die Statistik ist in den Keller runtergerauscht. Man denkt, ja gut, braucht ein bisschen Geduld, 1, 2, 1,5 Jahre so. Und da ist genau gar nichts draus geworden. Dann habe ich gefunden, ja, ich frage vielleicht, hol noch mal eine Zweitmeinung ein. Andere Agentur, Suchmaschinenoptimierung spezialisiert, haben gefunden, ja, sie sind ja eigentlich mal gut gewesen. Was ist denn da passiert? Ja, das ist eben die Beratung gewesen. Und dann haben wir aus dem One-Pager einen Multipager gemacht wieder, weil man dann einzelne Keywords kann optimieren etc. Und dann plötzlich ist das wieder ein bisschen besser gelaufen. Und wo man auch unglaublich viel Geld kann ausgeben kann, gerade in der Finanzbranche, ist für Google Ads, weil die Keywords sind unglaublich teuer, nicht ganz so schlimm wie bei Lebensversicherungen, aber doch ziemlich weit oben. Und da bin ich immer noch so ein bisschen meinen Weg am Finden und ich komme immer wie mehr zurück auf den persönlichen Kontakt. Ich habe das Gefühl, nicht nur wegen Geld, sondern es liegt mir auch sehr gut. Ich rede gerne mit Menschen, vor allem über mein Lieblingsthema, aber auch über das, was sie bewegt. Und das ist auch das, was ich an meinem Job am meisten schätze, eigentlich den Kundentermin selber.
Ich denke auch immer, es ist so eine Mischung, oder? Das eine tun, das andere nicht lassen. Und trotzdem, ich bin 100% bei dir, gerade in der Zeit, wo wir heute drinnen stecken, mit du hast Video, wo du dem kannst wirklich sicher sein, ist das jetzt echt, du kannst die Fotos wirklich wohnen. Dann ist auch der menschliche Kontakt, der zwischenmenschliche Kontakt und das Vertrauen daraus enorm wichtig.
Ja, absolut.
Sehr gut. Jetzt, es dreht sich in dieser Folge vom Podcast auch ein bisschen ums Thema Erfolg. Was ist für dich, Olivier, Erfolg? Was macht Erfolg für dich aus?
Ich denke, das ist sehr individuell. Für mich Erfolg ist, wenn ich am Schluss vom Leben zurückschauen kann und nicht muss sagen, hätte ich doch das oder das noch gemacht. Es gibt vielleicht das eine oder andere, ist man einfach nicht dazu gekommen. Aber so die grossen Sachen. Und ich glaube, Erfolg ist nicht zwingend unglaublich viel Geld. Ich sehe, dass ja auch viele von meinen Kunden sind oft ein bisschen älter, eben pensioniert etc. Und was macht denn das Leben für die aus? Oder sie haben dann irgendwie schwere Krankheit, habe ich auch schon gehabt, einen Kunden. Wo sind denn die Prioritäten? Und das ist für mich der interessante Punkt vom Leben. Dann macht man eben doch mehr mit den Enkelkindern plötzlich, dann schaut man doch mehr, dass man das ein oder andere Familienmitglied noch sieht. vielleicht, wenn es geht, noch eine Reise oder so. Und ich glaube, das ist dann ein erfülltes, erfolgreiches Leben. Und Geld ist halt, man kann Geld nicht essen, man kann Geld nicht irgendwie anschauen und unglaublich glücklich sein, vielleicht im ersten Moment, aber im zweiten schon nicht mehr, oder? Das ist einfach mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Das ist so eine schwankende Masse, gerade wenn man investiert. Und es gibt auch die Möglichkeit, gewisse Freiheiten dann zu genießen, wenn man genug davon hat. Aber es hat auch einen abnehmenden Grenznutzen. Je mehr man hat, irgendwann ist dann auch der nächste Franken nicht mehr ganz so wertvoll wie von 0 auf 1.
Das ist definitiv so. Es gibt ja, glaube ich, auch die Aussage, dass man, ich kann jetzt nicht sagen, was der Schwellenwert ist, aber ab einem gewissen Frankenbetrag auf dem Konto, wie du es jetzt auch richtig formuliert hast, das gar nicht mehr so als Glück empfindet, sondern vielleicht sogar eher auch schon als Angst, oder? Wenn du sagst Vermögensverwalter, das heisst ja, du musst schauen, wie kannst du das Vermögen behalten oder vermehren, oder? Weil es geht natürlich schnell, dass es auch abnimmt. Und du gehst höher und schneller, wenn du mehr hast.
Ja, das ist so. Dort habe ich so die Erfahrung, dass die self-made sind, die sich selber etwas aufgebaut haben, da weniger Mühe haben. Sie wissen, wo es herkommt. Sie können nur amigs nicht so gut switchen vom einen Modus in den anderen. Also die dann amigs noch mit 80 schauen, sie noch auf der hintersten letzten Rappen optimieren etc. Und da frage ich mich dann amigs schon, klar, es ist mein Job und das ist ja gut für mich. Aber dann denke ich so, für was machst du das genau? Und es ist dann haben sie amigs nicht einmal Kinder oder etwas. Da kann man es vielleicht in eine Stiftung einbringen, spenden und so. Dann hat auch jemand etwas davon.
Ist aber auch eine Aufgabe, oder, die du hast. Weil es ist, wenn du das kannst vermehren kannst, das ist ja auch eine Lebensaufgabe.
Ja, absolut. Also ich habe einfach Freude daran, das zu machen. Mhm. Und wenn die Person das den richtigen Weg findet, dann hilft das sehr gerne dabei.
Was natürlich in deinem Job ganz wichtig ist, ist das Thema Vertrauen. Oder ich gebe jetzt, wie du schon am Anfang gesagt hast, du tust das Geld von anderen Leuten verwalten. Und da ist Vertrauen natürlich ein riesen Wert. Was zeichnet dich denn aus? Oder wieso kann man dir, wie kann man dir vertrauen?
Es ist das absolut Wichtigste. Es ist das A und O in dieser Branche. Und das Tragische ist, es gibt leider ganz viele Beispiele, wo Leute Vertrauen gehabt haben. Und das dann missbraucht worden ist, gerade in der Finanzbranche. Und ich versuche es einerseits so, also das Vertrauen, das ist auch etwas sehr Menschliches, wenn man sich gegenüber hockt. Entweder hat man vom Bauchgefühl her ein gewisses Vertrauen oder man hat es nicht. Und das kann ich nicht so wirklich beeinflussen. Ich habe das Gefühl, die Leute vertrauen mir einigermaßen schnell. Und dann kommt es aber im zweiten Schritt darauf an, dass man dann auch das Vertrauen oder den Vertrauensvorschuss zu schätzen weiss und sich auch entsprechend verhaltet. Und bei mir ist halt einfach das Setup noch so sehr bewusst gewählt, dass die Möglichkeit gar nicht gross vorhanden ist, das Vertrauen überhaupt irgendwie zu missbrauchen, dass das dann auch bestehen bleibt. Also wenn man beispielsweise in eine Bank reinläuft, dann hat man meistens nicht einen Kundenberater vor sich, sondern schlicht und ergreifend einen Verkäufer. Und ich bin ein Stück weit auch ein Verkäufer. Ich verkaufe meine Dienstleistungen, aber was ich nicht mache, ist irgendwelche Finanzprodukte zu verkaufen. Und dann hat man schon mal einen Interessenskonflikt weniger. Das ist eben das Thema, wenn der Kunde gewinnt oder verdient, dann verdiene ich auch am meisten. Und das heisst, man streicht keine Provisionen irgendwie hindurch. Gibt es mehrere Bundesgerichtsentscheide, dass das eigentlich sowieso verboten ist. Dann hat man die Verträge voranpassen bei den Banken etc., dass man es doch wieder nehmen kann. Und da gibt es mittlerweile 6 verschiedene, ich glaube, Bundesgerichtsentscheide zu diesem Thema. Ich habe es ganz ausgeschlossen, ich nehme einfach keine Provisionen, so einfach ist es. Und das andere Thema ist das, dass der Kunde halt bei mir einfach jederzeit mit dem Login kann ins Depot reinschauen, was ich mache mit seinem Geld. Und auch wenn ich irgendwelche Bankauszüge am Kunden zeige, dann habe ich nicht irgendwelche eigenen Auszüge kreiert, sondern ich nehme direkt die von der Bank selber. Weil einerseits spare ich mir dort mit Arbeit und andererseits ist praktisch jeder solche Betrug, sei es ASE oder Behring etc., mehr oder weniger darauf aufgebaut gewesen, dass man dem Kunden etwas anderes zeigte, als das, was effektiv hintendurch gelaufen ist. Und das ist bei mir gar nicht erst möglich. Ein wichtiger Teil ist sicher, dass das persönliche Vertrauen stimmt, dass es menschlich passt. Ein anderer ist auch der Setup, dass man eben keine Gebühren einstreicht, weil sonst hat man einen Interessenkonflikt, dann will man auf möglichst viel Produkt verkaufen, aber ob das Produkt denn gut für den Kunden ist, ist die andere Frage. Und der dritte Punkt ist, dass der Kunde halt jederzeit kann nachschauen kann, was mit seinem Geld geht. Jeden Tag, jede Sekunde.
Wenn dein Leben ein Buch wäre, was wäre der Titel von diesem Buch?
Ja, ich denke, das Auf und Ab des Olivier E. wäre vielleicht der mögliche Titel. Ich habe einen recht geradlinigen Weg gehabt, vor allem am Anfang. Also einfach die Schulzeit durchgezogen, direkt Gymi gemacht, nachher ins Militär gegangen, 10 Monate lang Durchdiener gemacht Und dann sofort an die Uni gegangen, dort ein Studium gemacht, während der Uni schon viel, viel geschafft. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, eben, dass mit dem Reisen ich einfach immer durchgezogen und gemacht habe. Und dort ist das andere dann ein bisschen zu kurz gekommen. Und ja, nach der Uni bin ich dann direkt klassisch bei PricewaterhouseCoopers eingestiegen. Dort in der Steuerberatung, vor allem für Unternehmen, aber auch Privatpersonen, teilweise einzelne Projekte. Nachher habe ich gefunden, ich will mehr daran, was mich eigentlich wirklich interessiert, in die Finanzen. Dann bin ich zum VZ Vermögenszentrum gekommen. Das ist dann sehr privatkundenlastig, wirklich Beratung, Finanzberatung. Aber auch dort habe ich zwar den einen Teil vom Investieren, aber der wirklich spannende, also die Beratung der Kunden, aber der wirklich spannende, das Investieren selber, hat mir dort wiederum gefällt. Und dann bin ich immer noch in einem Büro gesessen die ganze Zeit und habe gefunden, jetzt muss ich mal irgendwie etwas ganz anderes machen. Und auf dem Sport her, das war damals CrossFit gewesen, Sport ist auch so ein ständiger Begleiter von mir, habe ich ganz viele Kollegen gehabt, die bei der Polizei geschafft haben im Aussendienst. Und habe gefunden, hey, so alt bin ich noch nicht. Das probiere ich jetzt aus, jetzt mache ich das einfach mal. Und dann bin ich bei der Polizei gelandet in Basel-Stadt im Aussendienst. Und das ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Man hat sehr viel mit Menschen zu tun, mit sehr unterschiedlichen Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Und dort lernt man auch sehr viel über ganz viele verschiedene Menschen und wie sie reagieren in ganz in Extremsituationen und wie man selber reagiert vor allem auch. Man lernt sehr viel über sich selber auch. Aber das, ja, wie es halt so ist, oder, hat dann irgendwie auch nicht gelangt. Ich habe dann gefunden, nachdem ich glaube 740 Überstunden angehäuft habe, jetzt mache ich den Master noch. Habe das Pensum dort gar nicht reduziert, habe den Master gemacht. Weil ich so viel Überzeit hatte, ist es auch nicht nötig gewesen, habe ich das können tragen. Das war auch ein Luxus gewesen, dass auch dort die Polizei mitgemacht hat. Und gleichzeitig habe ich gefunden, ja, eine Firma gründen könnte man ja auch noch. Nämlich genau wieder das, was mich eigentlich schon immer begleitet hat und immer gefesselt hat, mit dem Investieren. Das ist mehr so ein bisschen aus dem entstanden, dass ich viele Leute gehabt habe, die gesagt haben, hey, könntest nicht du das für mich machen? Und ich habe gedacht, ja, ich weiss gar nicht, darf ich das? Mal schauen, wie macht man denn das? Dann habe ich mich mal darum gekümmert und herausgefunden, da muss man eben eine Selbstregulierungsorganisation sein, wo ein bisschen auf die Finger schauen, was man da macht und ob man es überhaupt kann. Dann habe ich das alles aufgesetzt und so ist das entstanden im 17 eigentlich meine eigene Vermögensverwaltung. Ja, und dann habe ich aber den anderen Job noch gehabt. Das ist der Luxus gewesen, dass ich dort habe quersubventionieren am Anfang, weil zuerst muss man zwei, drei Kunden finden. Und mittlerweile habe ich zwei Standbeine. Das mit der Polizei mache ich noch Teilzeit. Das Gute ist bei der Schichtarbeit, da schafft man ganz konzentriert, wenige Tage, also so etwa 2,5 Tage in 6. Dafür unglaublich viele Stunden und auch Nacht. Und dann habe ich sehr viel Zeit für meine andere Leidenschaft, für meine Firma und für meine Kunden. Und das ist so ein bisschen mein Weg, nicht ganz typisch. Ich habe bis jetzt noch keinen zweiten Polizist gefunden, der Vermögensverwalter ist und auch keinen zweiten Vermögensverwalter, der Polizist ist.
Sehr cool. Ja, aber ich glaube, das gibt dir ja dann auch nochmal, sagen wir mal, den Vertrauensbonus, weil du wirst schon komplett durchleuchtet, oder, wenn du jetzt in die Polizei reingehst. Und auf der anderen Seite musst du ja auch das Vertrauen haben. Und das ist das, was wir vorher auch angesprochen haben, damit ich dir auch Vermögen gibt von mir, oder, zum Verwalten, zum Vermehren.
Ja, das ist absolut so. Ich bin am Anfang ein bisschen zurückgehalten gewesen und habe mich nicht so getraut, das an die große Glocke zu hängen, weil der Polizeiberuf polarisiert zum Teil auch sehr. Je nachdem, was für Erfahrungen man vielleicht auch selber gemacht hat, zum Glück. Meistens kommen dann Leute aufs Thema Bussen und so und das ist ein absoluter Nebenschauplatz. Ich sage jetzt mal, ja, es ist eine Aufgabe von der Polizei, Bussen zu verteilen, aber es gibt wirklich, wirklich größere Probleme im Leben. Vor allem, wenn man in diesem Job schafft, sieht man die dann auch. Als die Busse zum Glück ist das oft das grösste Problem oder Thema vom Einzelnen von uns. Das ist eigentlich ein Luxus.
Wenn du jetzt in die Zukunft denkst, was ist Erfolg in Bezug auf dein Unternehmen? Wo willst du mit deinem Unternehmen hin?
Das habe ich auch schon reflektiert. Es gibt ja viele, die sagen, sie wollen unbedingt wachsen um jeden Preis oder möglichst gross, möglichst ja, erfolgreich für sie in ihren Augen. Für mich ist Erfolg eigentlich so, wenn ich das machen kann, was ich gerne mache, mit einem ausgewählten Kreis an Personen, die das auch brauchen und schätzen, wo ich wirklich einen Mehrwert kann bieten kann. Und ich habe mir mal im Kopf so gesagt, ja, bei 100 Kunden ist dann langsam etwa fertig. Beim VZ damals ist so pro Kundenberater, Betreuer, sind es glaube 300 gewesen. Und ich finde dann irgendwann einmal, wenn du nicht willst, unglaublich viele Leute einstellen, musst du dir überlegen, wie machst du es, dass es immer noch den Mehrwert kannst bieten, den du willst, der persönliche Kontakt nicht verloren geht. Und von dem her ist für mich das Wachstum über alle Massen kein Thema, sondern lieber die Qualität aufrechterhalten. Weil ich selber vom Einkommen her und alles muss nicht 5'000 Kunden haben oder 100'000, noch schlimmer. Es ist toll, wenn einem so viele Leute vertrauen, aber das Persönliche, sind wir ehrlich, ist dann nicht mehr da. Und ich will auch nicht am Schluss vom Tag nicht das machen, was ich gerne mache und Mitarbeiter führen. Das machen andere gerne. Ich jetzt vielleicht weniger. Dann hast du dort wieder gewisse Themen, aber das hätte mit dem Kerngeschäft, was ich gerne mache, nicht mehr viel zu tun.
So der 17-jährige Olivier, der dann sagt, hey, geil. Genau das, was ich jetzt gemacht habe, oder?
Ja, genau.
Sehr gut. Man hört ja immer wieder, es gibt Leute, die haben das Ritual, oder? Die gehen irgendwie morgen 20 Liegestütze machen. Ich sage auch jedes Mal, ich frage mich, wie man das kann, aber das ist eben so. Oder die haben das Manifest definiert. Hast du persönlich auch ein Ritual, einen Leitsatz, oder visualisierst du deinen Erfolg? Wie machst du das?
Also so ein Ritual wie jeden Tag, jeden Morgen habe ich nicht. Ich kann zwar möglichst jeden Tag Sport machen, aber was am Ende ist dann noch gleich kommt, ich muss ja sehr regelmäßig die Investitionen überprüfen und anschauen und das mache ich beim sogenannten Rebalancing. Und das mache ich monatlich, dort schaue ich in Portfolios rein, ich schaue in was haben wir investiert. Taugen die Unternehmen noch? Hat sich dort etwas drastisch verändert an der Qualität, an den Fundamentaldaten von dem Unternehmen? Und das ist wichtig, um die Qualität hochzuhalten. Und wenn dort etwas auch mal nicht mehr stimmt, dann bin ich mir nicht schade, das auszuwechseln gegen ein Unternehmen, das die Kriterien besser erfüllt, die Qualität auch an den Tag legt.
Sehr cool. Das heisst, Qualitätssicherung ist für dich schon ein Ritual und das ist eigentlich gerade sehr, sehr gut in deinem Bereich, wo du tätig bist. Welche Voraussetzungen müssen grundsätzlich erfüllt sein, um deine Visionen, Träume zu leben? Und wie kann man dich jetzt unterstützen? Also die Hörerinnen und Hörer draussen, die das jetzt mitkriegen. Wie kann man dich unterstützen mit dem, was du gesagt hast, eben mit dem, dass du ein qualitatives Netzwerk von 100 Unternehmerinnen kriegst?
Also, wie man mir am meisten eine Freude machen kann, ist, wenn man so ein Thema hat, mit mir darüber zu reden. Und das ist komplett unverbindlich. Ich tue nicht meine Stundensätze verrechnen. Also wenn man zu mir kommt, irgendwie für einen Termin oder auch sonst mal mit mir darüber redet, das ist ganz, ganz viel im ersten Moment gratis. Nachher dann, wenn ein Projekt stand kommt, wenn ich darf begleiten, dann ist klar, kostet es etwas und so verdiene ich auch mein Geld. Aber wie man mir die grösste Freude macht, ist, wenn man so ein Thema hat, das einen bewegt, geht bitte nicht in die Hausbank rein und lasst euch irgendwelche Fonds aufschwätzen oder noch schlimmer strukturierte Produkte.
Was ist denn dein Lieblingszitat? Gibt es da überhaupt eins? Und wenn ja, warum?
Hey, da musst du mir jetzt gerade schnell Zeit lassen.
Lass den Zeit.
ja, ich bin gar nicht sicher, ob das von Maslow ist, aus der Psychologie. Und zwar ist es gesehen, when all you own is a hammer, every problem starts looking like a nail. Also wenn du nur ein Werkzeug hast, dann ist jedes Problem, das du vor dir siehst, versuchst du mit dem einen Werkzeug zu lösen. Und ich denke, das ist etwas, über das bin ich mal im Gimmick gestolpert und das ist so ein Aha-Moment gewesen, wo ich dachte, ja, so ein richtig grosser Werkzeugkopf mit ganz vielen verschiedenen Tools, das ist etwas Lässiges, das ist wichtig.
Kann man eine Analogie nehmen zu verschiedenen Sichtweisen darauf, auf ein Thema?
Absolut, ja, unbedingt. Und ich denke, beim Investieren können wir vielleicht auch noch darauf, in der nächsten Episode, wie es denn genau funktioniert, dass eben reines Rechnerische und Bewerten etc. ist nur ein Teil. Und zum Teil fast der weniger, oder der einfache Teil, der weniger wesentliche.
Sehr cool. Jetzt hast du aber natürlich gesagt, die Leute können auf dich zukommen und unverbindlich mit dir mal schwätzen über das Thema und können dir da auch Fragen stellen. Jetzt hast du auch ein Angebot für Podcast-Hörerinnen und Hörer von diesem Impuls-Podcast. Wie kann man dich erreichen?
Ja, sehr gern. Also, die dürfen gern auf mich zukommen, jederzeit. Am einfachsten natürlich im persönlichen Kontakt. Und wenn der gar nicht da ist, über meine Webseite www.valueinvestments.ch. Und dort gibt es ein Kontaktformular. Man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann auch anrufen. Falls ich gerade in einem Termin bin oder nicht erreichbar, dann geht sicher jemand vom Callcenter dran, schreibt mir eine Mail, dann rufe ich sofort zurück, sobald ich wieder frei bin.
Sehr gut. Dann kommen wir schon zum Abschluss von diesem Podcast, respektive der Folge von diesem Podcast. Und wie immer gehört das letzte Wort dem Gast. Lieber Olivier, hast du noch etwas, was wir noch ergänzen oder dazu sagen oder noch einbringen?
Ja, zuerst einmal Dankeschön vielmals für die Möglichkeit, hier bei diesem Podcast dabei zu sein, für so eine tolle Erfahrung. Das erste Mal für mich, es fühlt sich gut an. Und was ich gerne möchte an die Hörerinnen und Hörer weitergeben, ist, lasst euch Zeit beim Investieren. Loset auch ein bisschen aufs Bauchgefühl, auf eures eigenen. Das ist ganz wichtig, dass ihr nachher die richtigen Entscheidungen trefft. Und wenn ihr Unterstützung braucht, dann dürft ihr sehr gerne auf mich zukommen. Ganz unverbindlich.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Olivier, für deine Zeit. Und den Hörerinnen und Hörern da draußen natürlich auch ein herzliches Dankeschön. Und wie immer sind wir bei Fragen auch immer erreichbar. Herzlichen Dank.
Danke auch dir, Florian, und dem Praxisclub.
Das war der Podcast Impuls. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Praxisclub und der Sprecherbude in Basel.